The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 21. Juni. Showdown in Brüssel. In diesem Drama wird wirklich alles geboten. Verrat, Dilemma und ein großes Finale, bei dem die Protagonistin nur eine einzige Chance hat. Die Hauptdarstellerin heißt Ursula von der Leyen und ihr Name ist aufs Engste mit dem Megaprojekt Green New Deal in Europa verknüpft.
Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Die EU soll also klimaneutral werden, aber vorher, bevor die EU klimaneutral wird, soll Ursula von der Leyen noch wieder neue EU-Kommissionspräsidentin werden. Neue ist die alte. Und ihr politischer Endgegner heißt diesmal nicht Macron und auch nicht Putin. Es ist ausgerechnet, genau, der Verbrennungsmotor. Dessen Verbot bei Neuwagen soll ab 2035 in Europa gelten. Das wurde im vergangenen Jahr so beschlossen im Europaparlament und auch von ihr. Aber nun wird dieses Verbrenneraus zu ihrer Schicksalsfrage. Für das Verbrenneraus sind Grüne und Sozialdemokraten wie der mächtige noch EU-Kommissar Franz Timmermans. Er will mit dem Verbrenneraus den Schwenk zur Elektromobilität forcieren, so sein Kalkül.
We want people to have access to affordable mobility that is clean. And for that you need to bring electric mobility, especially for passenger cars, up to scale as quickly as possible.
Aber die Gewinner der EU-Wahl, das sind nicht Timmermans und Co. gewesen, sondern die konservative Fraktion der EVP. Fraktionschef Manfred Weber aus Bayern von der CSU, der erklärt im NTV-Interview, dass er gar nichts hält von dem Verbrenner aus und dass er es kippen will.
Wir wollen ja etwas gestalten. Wir haben den Menschen im Wahlkampf was versprochen. Wir beispielsweise auch einen vernünftigen Umgang mit dem Green Deal, sprich, dass wir den Verbrenner eben nicht verbieten wollen ab 35, dass wir diesen Fehler, der gemacht worden ist, der Arbeitsplätze kosten wird in Deutschland, dass wir den auch wieder heilen in der nächsten Legislaturperiode.
Das ist die Kulisse, vor der das ganze Drama spielt. Und Ursula von der Leyen muss nun in den Hinterzimmern der Macht das Unmögliche hinkriegen. Die Verbrenner aus Befürworter und auch die Gegner auf ihre Seite ziehen. Sie braucht die Stimmen beider Lager. Sie muss nämlich eine Mehrheit im Parlament bekommen für ihr Amt als Kommissionspräsidentin. Sie hat nur eine einzige Chance. Es muss auf Anhieb klappen. Es gibt da keinen zweiten Wahlgang, also keine Nachspielzeit. Der zweite Wahlgang ist schon der mit einem anderen Kandidaten. Also, viele spricht dafür, sich in dieser Stunde ehrlich zu machen und das Verbrenner aus zu verschieben. Europa und die Welt sind noch gar nicht bereit für eine reine hundertprozentige Elektrifizierung des Verkehrs. Und Klimaschutz geht niemals gegen den Willen und auch nicht gegen die Realitäten der breiten Mehrheit. Hier einfach ein paar Fakten. Auf deutschen Straßen sind, na, wie viel Prozent Verbrennerautos unterwegs? Genau, 97%. Bloomberg meldet zudem rückläufige Zulassungszahlen für die Elektromobilität europaweit, aber besonders drastisch in Deutschland, über 10% im Mai. Gerade mal 125.000 Ladesäulen für Elektromobilität gibt es in Deutschland. Das Ziel von 1 Million Ladesäulen, das liegt in weitester Ferne. Elektroautos sind modern, klimafreundlich, aber sie sind eben auch teuer und damit bergen sie sozialen Sprengstoff. Für einen Mittelklassewagen zahlt man schnell 40.000 Euro. Die Förderung durch die Regierung wurde gestrichen. Die Strafzölle für chinesische Elektroimporte, ja, die nämlich günstiger waren, die verteuern die ganze Angelegenheit. Weltweit sind 1,4 Milliarden Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Und auch davon sind eben 98% Verbrenner. Am europäischen Wesen wird also die Welt nicht genesen. Fazit: Ursula von der Leyen sollte bei ihren Gesprächen sich vergegenwärtigen, dass jede Entscheidung sich am Ende eben nicht daran messen lassen muss, wie raffiniert sie zustande kam. Für den Wähler zählt nur, ob die Entscheidung klug oder unklug ist. Wird diese Entscheidung Wohlstand schaffen oder wird sie Wohlstand vernichten? Regiert hier der Pragmatismus oder das Wunschdenken? Ist die Entscheidung dem Zusammenhalt der Gesellschaft dienlich oder sprengt sie uns auseinander? Und deshalb muss Ursula von der Leyen eben auch ihr eigenes Lager mitnehmen. Kommt sie den Grünen zu weit entgegen, dann wird ihre eigene Fraktion in geheimer Abstimmung einfach nur Rache nehmen. Und dann ist Ursula von der Leyen schneller raus als der Verbrenner. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Arne Friedrich war Nationalspieler für die deutsche Elf und zwar beim letzten Sommermärchen 2006. Mit meinem Podcast-Kollegen Marc Saar spricht er jetzt gleich über Fußball und Politik und natürlich über die laufende Europameisterschaft.
Wie sich die Stimmung verändert, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, ist dieses Turnier zur richtigen Zeit.
Anne Schwedt in New York schaut auf die neuesten KI-Hoffnungen und Komiker Eddie Murphy feiert ein besonderes Comeback.
Gündoğan, weiter geht's. Gündoğan, Musiala! Zweimal Musiala! Deutschland führt wieder!
Da kommt er, Mittelstädt.
Klasse zurückgelegt, Gündoğan! 2-0! Der Kapitän macht's!
Na, das war doch ein Start nach Mars. Die deutsche Nationalmannschaft ist mit 2 Siegen in der Fußball-Europameisterschaft gestartet. Am Mittwoch das 2-0 gegen Ungarn. Ein zufriedener Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Es ist ein schweres Spiel gewesen, unangenehmer Gegner. Am Ende schon eine reife Leistung. Ich glaube, im November hätten wir das Spiel nicht gewonnen.
War das jetzt schon der Startschuss in ein neues Sommermärchen, das Ukraine-Krieg, Ampelstreit, Wirtschaftsflaute, all das vergessen lässt? Also ein Sommermärchen 2.0? Das kann Arne Friedrich gut miteinander vergleichen. Arne Friedrich ist ein ehemaliger Fußballprofi, unter anderem bei Hertha BSC in Berlin. Er war 82 Mal Nationalspieler. Er gehörte 2006 zum Sommermärchenkader von Jürgen Klinsmann, verewigt auch im Sommermärchen-Kinofilm.
Arne, du ergreifst jede Möglichkeit, damit vorne reinzugehen. Der Tipp ist, in dem Moment, wenn er sich trifft, ist er gut, dann geht der Dribbel auf dich zu. Der kommt nicht zum Training, der spürt deinen Atem. Arne, der spürt deinen Atem, egal wer bei dir kommt, der spürt deinen Atem.
Heute ist der Ex-Profi mit eigener Stiftung für Kinder unterwegs, er coacht politische Talente und hat seinen eigenen Podcast mit Themen, die so gar nichts mit Fußball zu tun haben, sondern mit Mindset und Transition. Mein Kollege Marc Saar hat mit Arne Friedrich gesprochen. Los geht's.
Einen schönen guten Morgen, Arne Friedrich.
Schönen guten Morgen.
Von zu Tode betrübt zu himmelhoch jauchzend in nur 90 plus x Minuten, das scheint nur der Fußball zu können. Vor einer Woche noch Katerstimmung nach der Europawahl, jetzt plötzlich der Siegestaumel der Europameisterschaft. Was ist das Geheimnis des Fußballs für die Gesellschaft?
Das ist eine sehr gute Frage, aber es ist korrekt, was viele Politiker über eine sehr lange Zeit nicht schaffen, kann der Fußball innerhalb von Tagen erreichen. Und wir sehen es jetzt hier in den letzten Tagen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland, wie sich die Stimmung verändert und vor allem auch, dass man wieder draußen auf den Straßen deutsche Flaggen sieht, die Menschen feiern. Und es sind nicht nur die Deutschen. Ich bin viel rumgelaufen draußen und habe den eben auch mal aktiv beobachtet, wie die unterschiedlichen Nationen auch zusammenkommen und größtenteils wirklich sehr friedlich zusammen sind und einfach diesen Moment genießen. Und dementsprechend, ich glaube, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa ist dieses Turnier zur richtigen Zeit.
Jetzt haben gestern und auch beim ersten Spiel 22 oder auch 23 Millionen Menschen das Ganze geschaut, plus alle die Mitgucker beim Fernsehen, die nicht gezählt werden und die Abertausenden oder Millionen, die bei Public oder Private Viewings zugeschaut haben. Es gibt alles wieder, Autokorsos, Deutschlandfahren, gespürte Euphorie, wie Sie es gerade genannt haben. Hat das Sommermärchen 2.0 schon begonnen? Ist das schon die Laola-Welle durch die Gesellschaft?
Also wettertechnisch noch nicht ganz. Ich glaube, da hatten wir 2006 noch etwas besseres Wetter. Aber wenn man sich mal den Fußball anschaut und auch die Menschen, und wir kommen ja wirklich aus einer etwas komplizierteren Zeit jetzt vor dem Turnier im Vergleich zu 2006. Natürlich gab es da auch das ein oder andere Problem, aber jetzt geopolitisch, aber auch hier in Deutschland hatten wir sehr viele Spannungen und auch nicht wirklich Einigkeit. Und wenn man das mal bedenkt, was in diesen 2 Spieltagen jetzt schon so geschehen ist, dann kann man sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich finde es aber auch sehr gut, was Toni Kroos jetzt gerade gemacht hat. Und zwar hat er den Zeigefinger erhoben und gesagt, so gut sind wir jetzt eigentlich noch nie gestartet. Im zweiten Spiel hat man häufig dann auch ein bisschen Probleme, Schwierigkeiten. Und ich hatte es gestern auch zu einem meiner Freunde gesagt. Eigentlich hat jedes Turnier mindestens ein sehr kompliziertes Spiel dabei, wo es dann wirklich auch sehr knapp sein wird. Und Toni hat da eben, glaube ich, jetzt auch zur richtigen Zeit den Finger gehoben und auch ermahnt, dass es auch komplizierter werden kann. Wir alle freuen uns und es wäre wunderbar, wenn es so weitergeht bis zum Finale, aber es werden auch mit Sicherheit noch härtere Momente kommen.
Überfordern wir auch ein bisschen vielleicht den Fußball so als den Kitt der Gesellschaft, der alle zwei Jahre je nach Turnierform irgendwie die Probleme überdeckt und zusammenklebt in der Gesellschaft wieder, was vielleicht an Spaltungen losgetreten worden ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es diesmal auch sehr, sehr gut gehandhabt wurde vor dem Turnier. Es wurde klar kommuniziert, der Fußball steht im Mittelpunkt. Wir werden uns jetzt auch politisch hier zu keinem Thema äußern. Ich habe auch meine eigene Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen und auch der Verantwortung einzelner Fußballer, aber auch der Verbände und Vereine, aber nicht während dem Turnier, denn da steht die Leistung im Vordergrund. Und man sieht ja auch, was passiert, wenn das Turnier positiv verläuft. Es gibt doch nichts Schöneres als Menschen unterschiedlichster kultureller Hintergründe. Und ich meine, wir leben hier in Berlin, wir haben türkische oder Menschen mit türkischen Wurzeln aus allen möglichen Ländern kommend. Und wie schön ist das, wenn man sich mit diesen Menschen über Fußball unterhält, dass man zusammen feiert und vor allem auch, dass die Türken die Deutschen feiern und vielleicht auch sogar umgekehrt. Das finde ich ganz toll.
Aber gerade diese Vielfalt war Thema bei einer Umfrage des WDR kurz vor der EM und hat ein bisschen Unruhe auch in die Vor-Fußball-Freude gebracht, nämlich, dass ein Fünftel der Befragten gesagt haben, dass sie sich mehr Nationalspieler mit hellerer Hautfarbe wünschen. Was haben Sie gedacht, als diese Umfrage rauskam?
Ja, der Zeitpunkt ist natürlich blöd, muss ich ganz klar sagen. Und auch da hat Julian Nagelsmann, glaube ich, sehr entscheidend eingegriffen und auch Stellung bezogen. Grundsätzlich ist es journalistische Arbeit. Und wenn so etwas angesprochen wird und solche Umfragen gestartet werden, dann ist es nun mal so, dass abgestimmt wird. Aber man kann es natürlich auch immer positiv oder negativ sehen. Ein Fünftel, klar, es ist ein Fünftel. Aber der Rest und der große Teil, der wünscht sich es eigentlich nicht. Und das Gleiche war ja auch mit der Kapitänsbinde und Ilkay Gündogan. Also ich finde, man muss auch immer aufpassen, auch gerade Medien oder wir alle müssen aufpassen, dass wir Ergebnisse jetzt auch nicht immer zu negativ bewerten. Die Frage allgemein, dass man die stellt, ist ja eigentlich schon Quatsch. So, im Grunde genommen, wir sind Deutsche. Und ich glaube, wir können anfangen damals mit dem Wirtschaftswunder, wir können mit der Zeit der Mauer oder des Mauerbaus anfangen. Wir hatten hier, uns fehlten hier einfach Arbeiter. Und die Menschen, die zu uns gekommen sind, die haben alle daran gearbeitet, dass Berlin, dass Deutschland die Stadt oder das Land ist, das es heute ist. Also im Grunde genommen, kein Land kann ohne Migranten leben. In Amerika, ich bin häufig drüben, da wird ja auch oft drüber diskutiert. Was machen wir? Und gerade über die Mexikaner wird viel diskutiert. Aber man sollte sich immer hinterfragen und auch mal wirklich durchleuchten, wer wären wir ohne sie?
2006 waren Sie ja Teil des Sommermärchens 1.0, also des Originals, als Teil des deutschen Kaders damals. Dritter sind wir geworden und es hat trotzdem eine Riesen-Euphorie erfacht. Das war das letzte Fußballturnier in Deutschland vor dieser EM, damals 2006 und 2024. Was ist da für Sie der große Unterschied?
Ich glaube schon, dass jetzt gesellschaftspolitisch ein bisschen mehr Bedeutung dahinter steckt, dass natürlich auch viele schauen, was passiert. Ich hatte es eingangs schon gesagt, geopolitisch ist gerade eine Menge los. Überall gibt's Brandherde. Die gab es damals auch schon, aber nicht in dieser Vielzahl. Und vor allem gerade auch, was Autokratie und Demokratie jetzt angeht, diese Brücken, die sich gerade die gerade einreißen, das ist, glaube ich, schon extrem. Und es wurde natürlich auch hinterfragt, wie wird sich der Fußball jetzt oder wie wird der Fußball dazu Stellung beziehen? Diese Themen hatten wir damals überhaupt nicht im Kopf. Wir haben Fußball gespielt, wir waren eine Mannschaft, die jetzt nicht wirklich als Titelfavorit galt. Das war bei den Deutschen dieses Jahr eigentlich auch nicht so. Jetzt so langsam kommen wir wieder in diese Rolle. Also in der Beziehung vielleicht gab es Parallelen, aber alles drumherum, würde ich sagen, wog schon schwerer jetzt. Und dementsprechend bin ich umso überraschter und positiv überraschter, wie schnell auch diese Stimmung kippen kann.
Sie waren ja vor der EM noch sozusagen als deutscher Fußballbotschafter in der Ukraine in Portugal unterwegs, im Auftrag quasi von Annalena Baerbock. Was haben Sie da erlebt?
Ja, es waren zwei komplett unterschiedliche Fahrten oder Reisen, sag ich mal. Lissabon war toll und es hatte mit Sicherheit seine Berechtigung, genau wie jede andere Reise auch, die anderen Botschafter gemacht haben. Für mich war Kiew sehr speziell. Ich habe erst darüber nachdenken müssen, ob ich das mache, weil immer eine gewisse Restgefahr besteht, auch in Kiew, obwohl es eine der sicheren Städte ist aufgrund der Raketenabwehrsysteme. Die haben zwei in bzw. um Kiew stehen und Ukraine gesamt hat vier. Also die Gefahr ist schon etwas geringer als in Luhansk zum Beispiel. Dennoch musste ich nachdenken und ich bin im Nachhinein so froh und dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen aus unterschiedlichsten Bereichen, beginnend mit der Nationalmannschaft der Beinamputierten, die jetzt auch eine Europameisterschaft vor sich haben in Frankreich, mich mit diesen Spielern mal auszutauschen, was der Fußball bedeutet in dieser Zeit des Krieges, aber auch an Schulen zu gehen, Sportvereine den Bürgermeister Kiews zu treffen und auch über Energieversorgung mal zu diskutieren. Das waren Themen, die für die ich sehr dankbar bin. Und vor allem auch dieses Zwischenmenschliche, zu sehen, dass eine gewisse Müdigkeit eintritt bei den Menschen. Der Krieg ist jetzt seit dem 24.02. am Laufen und dementsprechend schon über eine sehr lange Zeit. Und es hat ihnen unglaublich viel bedeutet, dass wir vor Ort waren und dass ich vor Ort war als Sportler, als Nicht-Politiker. Mhm. Und ich habe mich auch mit einigen ukrainischen Nationalspielern unterhalten. Und diese Dankbarkeit, die sie mir und uns entgegengebracht haben, die war schon, da habe ich mich drüber gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schauen wir noch auf Sonntag, auf das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Das entscheidende Spiel eigentlich nur in der Frage, wo landet die deutsche Mannschaft am Ende? Platz 1, Platz 2, Platz 3, wie kommt sie ins Achtelfinale? Dass sie dorthin kommt, ist schon klar. Für alle, die jetzt vielleicht noch so für ihre Tipp-Kick-Liste eine Empfehlung oder einen Expertenrat brauchen, Ihr Tipp für das Spiel?
Also ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz schlechter Tipper, aber bei dieser Europameisterschaft lag ich sehr gut. Im ersten Spiel habe ich 5-0 getippt und da war es ja
5-1.
5-1 ja. Und im zweiten Spiel habe ich 2-0 getippt.
Ja, das war ja fast genau.
Dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt wieder so richtig liege, denn ich tippe gegen die Schweiz ein 2-0.
Ein 2-0. Notieren wir. 14. Juli, das Finale dann in Berlin. Deutsche Mannschaft mit dabei, ja oder nein?
Ich habe es vorhin schon gesagt, es wird mit Sicherheit ein oder zwei sehr komplizierte Spiele geben auf dem Weg. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und manchmal auch sogar in Spielen, in denen man da nicht mitrechnet. Aber es kann natürlich auch schon, gerade jetzt, wenn wir jetzt Erster werden, kann es im Viertelfinale sehr kompliziert werden, dass wir vielleicht gegen die Spanier, wenn ich den Turnierbaum richtig gelesen habe, vielleicht gegen die Spanier sogar spielen oder gegen Italiener. Mhm. Man kann es nie hundertprozentig sagen, ich habe keine Glaskugel, aber ich gehe fest davon aus, dass wir ins Finale kommen und dass wir am Ende gewinnen und ich würde es uns allen wünschen.
Zum Sommermärchen noch die Frage, wer wird denn der Sommermärchenprinz?
Boah, ich glaube der Prinz, das wird eine Geschichte zwischen Jamal Musiala und Wirtz, ne? Also das, ich glaube, da müsste schon eine Menge passieren, dass die beiden vom Thron gestoßen werden.
Vielen herzlichen Dank.
Danke ebenso.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da sezieren jeden Freitag meine Kollegin Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus in ihrem Podcast Hauptstadt, das Briefing, die Berliner Politik. Sie wissen, was in den Fraktionssitzungen eigentlich nicht nach außen dringen soll. Sie haben ihre Ohren auch an den Hinterzimmern dieser Republik. Zudem laden sie in jeder Folge für das Interview der Woche einen interessanten Gesprächspartner ein. Diesmal ist Wolfgang Ischinger zu Gast, der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Ischinger schaut nicht nur als hochkompetenter Sicherheitsexperte, sondern auch sehr persönlich auf den Ukraine-Krieg.
Es ist für mich auch eine ganz persönliche und berufliche Tragödie. Im Grunde steht meine Generation europäischer Diplomatie vor einem Trümmerhaufen. Ich habe bei anderer Gelegenheit gesagt, mir kommt das so vor, als stünde ich jetzt vor dem Ground Zero der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Carina und Wolfgang Ischinger haben ein sehr offenes Gespräch geführt. Ischinger vertritt eine klare Position in der Frage, ob der Westen genug tut, damit die Ukraine diesen Krieg auch gewinnen kann.
Leider haben wir uns natürlich auch Handschellen angelegt durch diese Weisung an die Ukraine, dass mit den von uns gelieferten Waffen nicht nach Russland hineingeschossen werden darf. Ich verstehe zwar, dass man mit Vorsicht, mit Besonnenheit, wie Olaf Scholz gerne sagt, agiert, aber wir haben zugelassen auf diese Weise, dass es immer nur Putin war, der sozusagen rote Linien definierte und wir haben es versäumt, dem mal selber eine rote Linie entgegenzusetzen. Ich habe vor längeren Monaten mal die Frage aufgeworfen, warum könnten wir denn nicht sagen, an die Adresse der russischen Führung. Also noch einmal einen Wohnblock, zivilen Wohnblock in Kharkiv bombardieren, dann liefern wir ab morgen früh schwerere Waffen, Stichwort Taurus zum Beispiel, an die Ukraine. Mit anderen Worten, Russland, ihr habt es selber in der Hand.
Wolfgang Ischinger ist Diplomat, er trägt den Titel eines Botschafters, war in Washington, war in London. Dafür wird er an einigen Stellen dieses Gespräches allerdings sehr deutlich.
Der Oberzauderer in dieser speziellen Frage war also aus meiner Sicht nicht Olaf Scholz, sondern Joe Biden.
Das ganze Gespräch mit ihm hören Sie im neuen Hauptstadt-Podcast von Carina und Jörg, zu finden auf der pioneer.de-Seite oder auch ganz bequem über den Link in den Shownotes dieses Pioneer-Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß niemand besser als Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Eine neue KI-Schmiede, Anne, ist gegründet worden und zwar nicht von irgendwem. Erzähl uns, was du darüber weißt, Anne. Wer ist der Gründer und was bedeutet das für die Börse?
Ja, und zwar ist es einer der Mitgründer von OpenAI, Ilya Sutskever. Der hat eine neue KI angekündigt und sein neues Startup soll Safe Superintelligence heißen und soll nach eigenen Angaben eine ungefährliche, hochentwickelte KI rausbringen. Sutskever gilt tatsächlich als einer der führenden Köpfe bei der ganzen KI-Entwicklung. Und für sein Startup hat er sich auch noch KI-Entwickler von Apple und einen Mitarbeiter von OpenAI mit ins Boot geholt. Sutskever war tatsächlich Forschungschef bei OpenAI und war auch an dem Rauswurf von OpenAI-Chef Sam Altman beteiligt gewesen. Wenige Tage später kam Altman ja zurück und seither war Sutskever eher im Hintergrund, bis er dann im Mai dieses Jahr das Unternehmen komplett verlassen hatte. Seine Idee für die neue KI ist im Prinzip so eine Art Rückkehr zu der ursprünglichen Idee von OpenAI, nämlich ein nicht auf Profit ausgerichtetes Forschungslabor. Wie er das finanzieren will, ist noch unklar, aber er will wörtlich unabhängig bleiben vom kurzfristigen kommerziellen Druck. Also da können wir mal gespannt sein.
Na und dann ist ja auch die Aktie von Donald Trump bzw. die seines Medienunternehmens zum Thema geworden, denn die Aktie notiert im Minus. Anne, was ist da denn schon wieder los?
Ja, bei der Aktie gab es schon die ganze Woche einen massiven Abverkauf mit einem Wochenminus von 35%. Gestern allein ging es um fast 15% nach unten. Gestern gab es auch ein auffällig hohes Handelsvolumen. Mehr als 13,2 Millionen Aktien wechselten die Hände. Das ist dreimal so viel wie sonst im Durchschnitt. Dass die Aktie aber überhaupt so viel Volumen hat, ist sehr ungewöhnlich, weil die Firma ja fast gar keinen Umsatz macht. Was es diese Woche gab, war die News darüber, dass die Börsenaufsicht die Aktie jetzt offiziell zugelassen hat. Das bedeutet, dass jetzt auch frühe Investoren ihre Aktien verkaufen dürfen. Das könnte ein Grund für den Abverkauf sein. Ich finde aber auch, dass das alles nach einer großen Manipulation aussieht und viele Investoren die Aktie wahrscheinlich auch einfach als Spielzeug nutzen, ob jetzt aktiv zum Beispiel Tradingverluste für Steuerzwecke zu machen oder weil sie Trump-Supporter sind und deshalb ihr Geld dort reinschießen. Aber mit der Firma dahinter hat das alles nichts zu tun.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass jetzt ein Buch für über 45.000 britische Pfund, also ein kleines Vermögen, versteigert wurde. Aber nicht irgendein Buch. Es handelt sich dabei um eine Erstausgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen. Es ist eines der ersten 500 Exemplare, die vor mehr als 20 Jahren, das war dann 1997, erschienen sind. Die Harry Potter Buchreihe von J.K. Rowling zählt heute zweifellos zu einer der erfolgreichsten weltweit, ein moderner Klassiker. Die Geschichte handelt vom jungen Harry Potter, der an seinem 11. Geburtstag erfährt, dass er ein Zauberer ist. Fortan besucht er eine Schule für Hexerei und Zauberei und freundet sich dort mit Ron und Hermine an. Und gemeinsam erleben die drei jedes Schuljahr magische Abenteuer. Und müssen sich aber auch dunkelsten Mächten entgegenstellen. J.K. Rowling, die die ersten Zeilen ihres Meisterwerks noch als arbeitslose, alleinerziehende Mutter geschrieben hat, zählt heute zu den reichsten Frauen Englands. Ob sie auch zu den glücklichsten zählt, ist nicht überliefert. Dennoch, wer hätte das gedacht, dass sie einen solchen Erfolg haben wird? Zu Anfang niemand. Richtig. Deswegen wurden ja auch nur so wenige Exemplare von dieser ersten Auflage gedruckt. 500 eben. Für einen eingefleischten Fans ist ein solches seltenes Exemplar wie der Heilige Gral und damit eben auch locker 45.000 britische Pfund wert. Mindestens.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Was gar nicht geht, ist, dass eine so erfolgreiche Filmserie wie Beverly Hills Cop sich irgendwann einem Ende naht. Das muss verhindert werden, zumindest mal vorerst. So denkt auch Eddie Murphy. Recht hatte. Eddie Murphy, der Kultkomiker aus Amerika und der Darsteller des Cops in diesem Film. In den 80er Jahren verkörperte Murphy diesen schlagfertigen, dauerplappernden Detective, der auf den rauen Straßen Detroits und in den Luxusvierteln von Beverly Hills für Furore sorgte. Diese Filme wurden Kult.
Hallo, mein Name ist Axel Foley und ich möchte gerne...
Hallo, willkommen beim Beverly Hills Police Department. Zur Fortsetzung dieser Durchsage in Deutsch drücken Sie ein Würstchen.
Axel Foley ist wieder da.
Na, was führt Sie denn nach Kalifornien, Axel? Urlaub?
Ich suche nach einem Killer. Und eine Spur führt nach Wonderworld.
Danke Ihnen.
Und ich Ihnen erst.
Ja, und jetzt, 30 Jahre nach dem letzten Teil, schlüpft Eddie Murphy zum vierten Mal in die Rolle des Detroiter Gesetzeshüter Axel.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein weiterer heiterer Tag in Beverly Hills.
Was zur Hölle war das?
Lassen Sie mich raten. Foley.
Sagten Sie Foley?
What was it like stepping back into the role itself?
It felt like old man. I did Beverly Hills Cop when I'm 21 and I'm 63 now.
Einmal Cop, immer Cop lautet anscheinend seine Devise, auch wenn Murphy inzwischen 63 Jahre alt ist. Dafür macht er die Stunts nicht mehr selbst, wie er in der amerikanischen Today Show erzählt.
Now I would rather not do any stunts.
You'd rather stay on the couch.
Yeah, we were shooting something, and a director said, I want you to come out of this place and run down those steps. And after we shot it, he was like, can you come down with a more urgency and faster? And I was like, no.
Bald kann der vierte Teil auf Netflix gestreamt werden, doch Murphys unersättlicher Drang nach neuen Herausforderungen als Axel Foley lässt die Fans auf noch eine fünfte Fortsetzung hoffen. Einmal Cop, immer Cop. Ich wünsche Ihnen einen ereignisreichen Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.